Danke, Herr, du bist heilig. Danke, Herr, für diesen Moment, den du uns jetzt schenkst. Danke, Herr, dass du im Raum bist, dass du gegenwärtig bist und dass du dich freust, wenn wir jetzt wieder neu eine Entscheidung treffen. Eine Entscheidung treffen für dich, weil du bist heilig. Du bist auf dem Thron. Im Thron der Gnade und der Barmherzigkeit, mit der du uns frei gemacht hast von allen Enttäuschungen. Danke, Herr, für dein Sichtbarwerden. Und danke, Herr, dass du hineinkommst in unsere Wüste und dass, wie wir schon gehört haben, wirklich ein neues Land vor uns steht. Etwas Neues bricht auf. Herr, wir wollen jetzt auf deine Stimme hören mit der Erwartung, dass du uns ganz persönlich ermutigst und stärkst. Da, wo wir vielleicht an einem Punkt sind, wo wir uns neu sehnen nach einer Begegnung mit dir. Danke. Amen. Für mich sind heute Morgen schon so viele Fäden zusammengezogen durch das, was wir im Lobpreis gesungen haben, durch die Eindrücke, aber auch durch das Wissen, dass er da ist und dass er derjenige ist, der uns heute Morgen an einer ganz bestimmten Stelle auch wieder neu berühren möchte. Wir werden immer wieder aufgefordert, Entscheidungen zu treffen. Und wir sind eingestiegen in diesen Lobpreis mit dem Mal zulassen von einer Frage, die wir Jesus stellen wollen. Die bewegt euch jetzt vielleicht alle noch, jeder ganz persönlich. Vielleicht gibt es auch irgendwann mal Möglichkeit, in Hauskreisen oder auch sonst mal ins Gespräch zu kommen mit Personen eures Vertrauens. Das ist ja eine sehr persönliche Sache auch. Aber wisst ihr, ich finde es so wichtig, dass wenn wir zusammenkommen, um Gott auf den Thron zu stellen, ihn zu ehren, ihn groß zu machen, dass er sich so freut, wenn wir dann ehrlich sind vor ihm und wenn wir unser Herz vor ihm ausschütten. Und wenn es darum geht, ihn einfach auch mal Fragen zu stellen. Es soll heute auch um Enttäuschungen gehen. Wie geht man mit Enttäuschungen um? Wie geht man mit Realitäten um, mit einer Lebenswirklichkeit, die oftmals nicht zu dem passt, was wir in der Anbetung vor Gott ausdrücken? Eine Enttäuschung, die oftmals dann hochkommt, wenn wir Wahrheiten in der Bibel lesen und sagen, ja, ich erlebe das nicht. Und wenn in Römer 5, Vers 8 steht, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass er Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist, dann ist es etwas, was eine Wahrheit ist. Dann ist es etwas, was uns auch berührt. Aber dann ist es etwas, was uns oftmals schwerfällt, anzunehmen, wenn wir merken, ah, wieder enttäuscht. Ist er überhaupt da? Ist er wirklich für mich gestorben? Liebt er mich wirklich? Also mir geht es oft so. Einfach, ich spreche jetzt gerade von einer Spannung zwischen dem Wissen, was über unser Leben ausgeschrieben worden ist, unsere Berufung, zu was wir berufen sind, und zu dem Erleben, wie wir es in unserem Leben spüren. Und das oftmals verbunden mit einer Enttäuschung. Und heute soll es in diesem Impuls darum gehen, verneine ich diese Enttäuschung, verharre ich da drin oder treffe ich jetzt eine Entscheidung? Und diese Impulse, Andrea hat gesprochen von dem Vers, es sieht ein neues Land, es bricht was Neues auf, sieht er es denn nicht, ist in die Zukunft gerichtet. Und es soll heute auch darum gehen, dass wir nicht verharren in einer Enttäuschung, sondern dass wir wirklich zu einer Entscheidung kommen, nach vorne zu sehen. Wir haben vor 14 Tagen uns in dem Bibeltext beschäftigt, wo es um die Situation der Jünger ging, als sie sich hinter verschlossenen Türen verschanzt haben. Dario hat über diese Begegnung der Jünger mit Jesus gesprochen. Und zu dem Zeitpunkt stand schon fest, dass mich für die Predigt heute ein Thema beschäftigt, wo es darum geht, wie erlebe ich Glauben, wo ist Glauben enttäuscht und wurde Glaube enttäuscht. Und mir ist da der Thomas, der ja auch im Johannes 20 beschrieben wird, da hat er seinen Hauptauftritt in der Bibel, hat mich beschäftigt. Und ich finde, es ist auch ein Stück weit von Gott geführt, dass diese beiden Predigten, die mit dem Fokussonntag eingebettet sind, ein Stück weit eine Fortsetzung ist und uns da wirklich auch weiter gedanklich dann auch noch führen kann. Ja, es soll heute zentral um Thomas gehen, um diese Person, die auch wirklich enttäuscht war. Die sehr viel Realität, sehr viel Wunder und Zeichen erlebt hat, die mit Jesus gegangen ist, der gehofft und geglaubt hat, das ist der, der das Reich Gottes aufbaut und der jetzt einfach sagt, ja, jetzt ist er gestorben. Und der in dieser ersten Begegnung Jesus, wo Jesus durch geschlossene Türen tritt und dann Frieden ausspricht und die Jünger ermutigt und seine Male zeigt und seine Seite zeigt, da war er nicht dabei. Wir können nur spekulieren, wo er war, aber er war schon ziemlich enttäuscht. Soll ich da überhaupt noch hingehen? Zerfließt jetzt dieser enge Jüngerkreis, nachdem Jesus gestorben ist? Und er war wirklich an dem Punkt, wo er eine Entscheidung treffen musste. Und wir lesen in Johannes 20, es sind 8 Tage gewesen. 8 Tage, nachdem Jesus die Jünger ermutigt und gesehen hat und die Jünger Jesus erlebt haben als denjenigen, der auferstanden ist. Und Johannes kann es nicht glauben. Thomas kann es nicht glauben. Danke. Gut aufgepasst. Ihr seid dabei. Thomas kann es nicht glauben. Wisst ihr, und ich habe ein bisschen nachgeforscht und es wäre so spannend zu wissen, die Jünger haben diese Begegnung gehabt, Thomas kann es nicht glauben, er zweifelt und dann passieren 8 Tage. Und was passiert in diesen 8 Tagen? Nichts, sagt jemand. Nichts. Ja. Nicht da, ja. Aber wisst ihr, das Spannende ist, und wir gehen gleich in den Text rein, er ist dann wieder gemeinsam in diesem verschlossenen Raum. Und er geht wieder zu den Jüngern und er sagt, okay, ich verlasse nicht diese Geschwister, diese Brüder, die diese Begegnung mit dem Auferstandenen gehabt haben, sondern ich gehe wieder zu ihnen hin. So, lasst uns jetzt mal in den Text reingehen, den ich jetzt vorlesen werde. Thomas aber, einer von den 12, genannt Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in die Seite, so werde ich nicht glauben. So werde ich nicht glauben. Was für eine harte Entscheidung. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und trat in die Mitte und sprach, Friede euch. Dann spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände. Und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Schizat, bitte helf mir. Oder da ist auch noch der Christoph, der ist fort. Ich war so sicher, dass der Empfänger fehlt. Jetzt wird's gehen. Du klickst weiter. Es kommt nämlich eine ganz wichtige Stelle. nachdem er gesagt bekommt, sei nicht ungläubig, sondern gläubig, antwortet Thomas, mein Herr und mein Gott. Da hat er die Entscheidung getroffen. Mein Herr und mein Gott. 8 Tage Unsicherheit, was will ich? Begegnung mit dem Auferstandenen. Er sieht das, was er nicht glauben konnte. Er bekommt eine sinnliche Erfahrung durch Fühlen, bekommt gesagt, sei nicht ungläubig, sondern gläubig, mit der Folge, dass er sagt, mein Herr und mein Gott. Und dann kommt ein wichtiger Satz. Jesus spricht zu ihm, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind die, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Thomas, Didymus, der Zwilling. Es war damals eigentlich üblich in der Zeit, dass man Menschen nach bestimmten Eigenschaften oder auch Verwandtschaftsbeziehungen benennt. Ich mache sehr viel Unterricht bei Menschen aus anderen Kulturen. Und gerade Südamerika und auch Afrika, das hat immer der Name eine Bedeutung, die mit dem Charakter des Menschen oder mit der Beziehung der Eltern zu dem Kind zu tun hat. Ich weiß nicht, ob alle Eltern, die jetzt gerade wieder entscheiden müssen, wie nennen wir unser Kind, sich auch über die Bedeutung der Namen immer wieder auch so tief Gedanken machen. Aber hier ist es auch so, Zwilling hat eine Bedeutung. Vielleicht hat er einen Zwillingsbruder oder Zwillingsschwester gehabt oder vielleicht hat auch diese Bedeutung Zwilling einen symbolischen Verständnis zu seiner Eigenschaft, zu seiner Eigenschaft als Mensch. Ich möchte 2 Eigenschaften mal benennen, denn wir haben eigentlich 2 Stellen, wenige Stellen im Vorfeld, wo der Thomas mal zur Sprache kommt, Johannes 11 und Johannes 14. Und in Johannes 11, da kommt eigentlich so diese Eigenschaft von Glaubensstärke und Identifikation mit Jesus sehr stark zum Ausdruck. In diesem Vers geht es darum, dass Jesus mit seinen Jüngern nach Bethanien reist, um dort den Lazarus zu heilen. Und die Jünger sind dabei, aber die Jünger sind sehr ängstlich und sagen, Jesus, willst du wirklich wieder nach Bethanien, Judäa, das ist sehr nah an Jerusalem, da werden wir verfolgt. Die Soldaten, die Römer, die versuchen dich wirklich da irgendwie auch auszulöschen. Willst du wirklich wieder in diese gefährliche Richtung, Ecke gehen? Und wisst ihr, was Thomas an der Stelle sagt? Er sagt in Johannes 11, Vers 16, lasst uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben. Thomas, das heißt, egal, wo Jesus sagt, möchte ich jetzt hingehen, da muss ich ein Zeichen setzen, da werde ich einen Menschen heilen, ihn auferwecken, der ist sehr krank, ich möchte dadurch mein Reich zeigen, dass es aufgebaut wird. Da ist so der Glaube so stark bei Thomas, dass er sagt, egal wo dieser Jesus hingeht, wir folgen ihm. Wir gehen mit ihm, auch wenn wir dort mit ihm sterben müssen. Also es zeigt sich da sehr viel Identifikation mit Jesus. Er hat gewusst, dieser Jesus ist jemand, der Bewegung in Gang setzen kann. Dieser Jesus ist jemand, der einen Auftrag hat, der hier auf dieser Erde wirklich auch ein neues Reich aufbauen wird, von dem er immer wieder gesprochen hat. Die 2. Eigenschaft ist eher Unsicherheit und eigentlich nicht Wissen. Und dafür soll diese 2 Wege darstellen. Also da war in diesem Zwilling immer so 2 Dinge, die hintereinander geschwungen haben. In Johannes 14 redet Jesus in einer seiner Endzeitreden davon, dass er zum Vater gehen wird und dort Wohnungen vorzubereiten. Und er spricht davon, von dem von der Wohnung, die einmal in der Herrlichkeit sein wird, dass er wieder zurückgehen wird zum Vater. Er spricht dort nicht von einem irdischen Reich. Und Thomas, der total auf das Diesseits orientiert ist, und ich möchte es sichtbar, er ist ja einer, der total sehen und fühlen, er sagt, wovon redet dieser Jesus jetzt? Denn er sagt, er geht hin, um uns eine Wohnung vorzubereiten. Dann sagt er in Johannes 14, Vers 5, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir den Weg überhaupt wissen? Das heißt, er wird geprägt, er geht mit diesem Jesus, er ist Teil der engen Jüngerschaft, hat trotzdem so auch dieses Nicht-Verstehen, wovon spricht Jesus hier, wenn er sagt, er geht zum Vater, um uns eine Wohnung vorzubereiten. Zwei Seiten, die in ihm hin und her geschwungen sind. Und so kommt es halt zu dem Punkt, dass er jetzt diese Begegnung mit Jesus hat nach diesen 8 Tagen und wo er sehr enttäuscht ist. Und wenn wir jetzt mal dieses Wort Enttäuschung anschauen, dann hat es ja zutiefst auch etwas, ich weiß nicht, ob man es positiv nennen kann, aber zutiefst auch etwas Klärendes. Eine Enttäuschung ist ja immer etwas Klärendes, was uns löst von einer Täuschung, der ich aufgesessen bin. Und das heißt, in der Definition, da ist eine Erwartung, die ich gehabt habe, die jetzt mit der Realität nicht übereinstimmt. Und wenn du jetzt eine Frage dir aufgeschrieben hast auf den grünen Zettel oder irgendwo anders in dein Handy, dann hast du vielleicht eine Erwartung an dem, wie Jesus wirkt in deinem Leben und es stimmt nicht überein mit der Realität, die du erlebst. Gott sitzt auf dem Thron, er ist das Lamm, er ist der König, er brüllt wie ein Löwe und in meinem Alltag ist es oftmals so leise. Also, ich bin enttäuscht. Und Thomas war auch enttäuscht. Und ich möchte wagen zu behaupten, dass dieser Zweifel, den wir immer so in den Vordergrund stellen, eine darunterliegende Enttäuschung ist. Zweifel geschieht ja eigentlich nur, weil darunter eine Enttäuschung ist. Was hat er geglaubt, dass dieser Jesus hier ein Reich aufbaut, was die Befreiung bringt und was sichtbar ist? Und was muss er enttäuscht sein, zu hören, er ist gestorben. Und da reicht es auch nicht aus, wenn die engsten Brüder zu ihm sagen, wir haben ihn gesehen, er ist auferstanden. Nein, ich muss meine Hand in seine Hände legen, dass ich seine Nägelmale spüre. Und ich muss meine Hand in seine Seite legen, damit ich sicher bin. Und ich finde den Satz dann so krass, wenn ich das nicht machen kann, wenn ich kein physisches Zeichen seiner Auferstehung sehe, dann werde ich nicht glauben. Was für eine Entscheidung er da trifft. Ich muss es, man könnte heute sagen, Beweise haben dafür. Sonst glaube ich das nicht. Und das ist oftmals die Folge, wenn wir enttäuscht sind. Wenn wir enttäuscht sind, dann wollen wir, wenn du real bist, Jesus, wenn du wirklich lebst, dann zeig dich mir, dass meine Erwartung auch wirklich damit übereinstimmt, dass ich das erkenne und sehe, dass du wirklich auch lebst. Enttäuschung geschieht also immer dann, wenn die Erwartung nicht mit der Realität übereinstimmt. Und das verursacht eine ganz natürliche innere Spannung. Und diese Spannung ist ein Widerspruch, der uns jetzt entscheiden lässt, in welche Richtung gehe ich. Okay, wenn eine Enttäuschung bei einem Forscher vorliegt, dann fördert es seinen Forschergeist und er sagt, okay, ich muss weiter untersuchen, ich muss mehr Versuche machen, damit ich hier für mich zu einer Lösung komme. Das ist positiv, dass ich mich nicht zufrieden gebe mit der Enttäuschung, sondern dass sie mich anspornt, wirklich weiter nach der Wahrheit zu suchen. Vielleicht war das bei Thomas so, dass er gesagt hat, okay, ich gehe wieder und behalte die Beziehung zu den Brüdern, damit ich hier Antworten bekomme auf meine Enttäuschung. Wichtig ist nur, dass wir nicht verharren in einer Enttäuschung. Denn wenn wir in einer Enttäuschung verharren, was passiert dann? Was erleben wir manchmal? Menschen wenden sich ab. Im einfachen Fall, wenn Beziehungen enttäuscht sind, löst man Beziehungen. In viel stärkerer Auswirkung ist, wenn man von Gott enttäuscht ist, man entfernt sich dann von seiner Nähe und hat dann auch keinen Zugang mehr, dass er zu unserem Innersten spricht. Wie entscheiden wir uns in Enttäuschungen? Enttäuschungen sind eigentlich erkenntnisreich und formen auch Identität. Wichtig ist entscheidend, wie wir mit dieser Enttäuschung umgehen und eben nicht sich zurückziehen und sich dem Reden Gottes verschließen, sondern sich in den Schatten Jesus stellen und sein Reden hören. Das heißt, sein Wirken heute auch wahrzunehmen. Und dafür hat uns Jesus seinen Geist gebracht. Ich habe jetzt einen ganz vorsichtigen Vergleich. Ich sage ganz bewusst vorsichtigen Vergleich, weil er vielleicht noch tiefer auch zu überprüfen ist. Aber wisst ihr, das Volk Israel ist auch enttäuscht worden. Und ich versuche einfach mal ganz kurz die Enttäuschung bei dem Volk Israel bezogen auf ihren Stand, ihre Beziehung zu ihrem Gott zu vergleichen mit der Enttäuschung im Neuen Testament bei Thomas. Das Buch Maleachi beginnt damit, dass der Herr spricht: Ich habe euch geliebt, spricht der Herr, aber ihr sagt: Worin hast du uns geliebt? Das Volk Israel sucht die Liebe. Und das Volk behauptet: Ich habe diese Liebe nicht gemerkt. Ich habe keine sinnliche Erfahrung von dieser Liebe. Die Kernaussage von Maleachi ist ja, dass Gott die Treue seines Volkes Israel wieder neu fordert. Er fordert das Volk Israel zur Umkehr auf, damit es auf das Kommen des Messias vorbereitet ist. Doch bevor er das Volk zur Umkehr auffordert, und das finde ich so schön an der Stelle, erinnert er das Volk darin, was ich schon immer für dich empfinde. Ich habe dich schon immer geliebt, obwohl du, mein Volk Israel, so oft untreu gewesen bist und mich nicht geehrt hast. Diese göttliche Zusage, ich habe euch geliebt, ist ein Ausdruck von seiner Barmherzigkeit und die Erinnerung daran, dass Gottes Liebe die Grundlage von seiner Beziehung zu Israel ist, auch wenn das Volk sich immer wieder abgewendet hat. Aber das Volk antwortet darauf: Wir haben von dieser Liebe nichts gemerkt. Sie sind enttäuscht. Und warum? Weil sie Liebe verwechselt haben mit Macht und Segen. Sie wollten durch diese Liebe Einfluss, Macht und Segen haben. Sie wollten wirklich diese Zusage auch erleben, wir haben Einfluss, wir sind Gottes geliebtes Volk. Es ging ihnen nicht so sehr um diese Herzensbeziehung, sondern darum, dass sie Macht und Segen haben. Und dieser Segen ist für sie nicht erlebbar, nicht spürbar gewesen. Die Wahrheit Gottes Liebe wird da sichtbar, wo wir bedingungslos uns bewusst sind, wir sind erwählt. Wir gehören zu ihm. Wir sind ein Teil im Plan Gottes für uns Menschen. Und Johannes 20, Vers 27 und folgende, da sagt Jesus zu Thomas, sei nicht ungläubig, sondern sei gläubig. Nicht allein sichtbare und spürbare Zeichen, sondern nicht sehen und doch glauben. Nicht sehen und doch glauben. Und das ist die Herausforderung, das ist die Entscheidung. Thomas erhält jetzt das sichtbare Zeichen der Auferstehung Jesu. Er bekommt das Zeichen, Jesus sagt zu ihm, fühl meine Hände und fass in meine Seite. Aber die Menschen, die das nicht sichtbar sehen, sondern glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben, geschieht dieses Wissen allein durch den Heiligen Geist. Und aus dieser Berufung heraus, dass wir erwählt sind, dass Jesus auf dieser Erde gekommen ist, um zu sterben und aufzuerstehen, dass wieder eine direkte Verbindung zum Vater da ist und dass wir als seine Kinder auf dieser Erde erwählt sind. Das ist eine Wahrheit, die über alle Enttäuschung herausgeht oder die uns in der Enttäuschung zu einer Erkenntnis führen darf, die ganz tief geht. Also mir ging diese Erkenntnis wieder ganz neu ins Herz. Ich darf das wissen und glauben, was Christus für mich getan hat, was er ein für alle Mal für mich am Kreuz getan hat. Und seid ihr bewusst, wer wir in Christus sind und er hat eine Berufung auf unser Leben gelegt. Und diese Berufung heißt, ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele und von ganzem Verstand zu lieben. Vielleicht ist heute dieser Tag aus dieser Enttäuschung heraus zu sagen, ich entscheide mich wieder neu, diese Berufung auch anzunehmen. Ihn zu lieben von ganzem Herzen und von ganzer Seele und von ganzem Verstand. Und wie geschieht es? Es geschieht in verschiedenen Schritten, ist jetzt ein Vorschlag, sich erst immer wieder neu mit der Wahrheit zu konfrontieren. Wenn ich enttäuscht bin, dann setze ich mich auseinander mit dem, was Christus für mich ein für alle Mal getan hat. Wenn ich enttäuscht bin, dann verharre ich nicht in meinem Gefühl, sondern entscheide mich wieder neu. Christus ist für mich gestorben, ein für alle Mal. Ich werde mir bewusst, dass Gott, so wie er das Volk Israel von eh und je geliebt hat, auch mich liebt, unabhängig von meinen Fehlern, unabhängig von meinen Enttäuschungen. Konfrontiere dich mit der Wahrheit. Geh immer wieder in die Begegnung mit ihm. Geh immer wieder ins Lesen von seinem Wort. Geh immer wieder in Beziehung mit ihm. Und das Zweite ist, löse dich von der Illusion, du wüsstest, wie Gott ist. Wer in einer Ehebeziehung steht, der weiß, er lernt seinen Partner, seine Partnerin ein Leben lang neu kennen. Und wenn man irgendwann mal sagt, ach, ich weiß, wie mein Partner ist, der hört auf, den Partner neu zu erkennen. Und wir wissen, erkennen ist ein sehr intimes und sehr tiefes Wort. Und wenn wir mit der Erwartung die Bibel lesen oder mit der Erwartung in Gottesdienst oder in Hauskreise gehen, wir wüssten, wie Gott ist, dann kann es immer sein, dass unser Glaube enttäuscht wird. Aber wenn wir immer wieder in der Erwartung sind, sprich du jetzt neu, sprich du deine Wahrheit jetzt wieder neu in mein Leben, dann geht es immer wieder darum, ihn zu erkennen, wie er ist. Und diese Neuorientierung, dieses neue Land, dieses Neue, was in uns aufwächst, ist, ich habe es mal hier benannt, sich in den Schatten Jesu stellen. Ich finde es so gewaltig, dass Jesus an dieser Stelle, wo er die Jünger hinter verschlossenen Türen trifft, ihnen dort den Heiligen Geist einhaucht und Friede ausspricht. Und wir als seine Kinder, die von Pfingsten herkommen, wissen, der Heilige Geist lebt in uns. Und wenn menschlich gesehen Enttäuschungen kommen, dann können wir wirklich dankbar dafür sein, dass wir jetzt eine Möglichkeit haben, diesen Heiligen Geist Raum zu geben in uns und uns innerlich in den Schatten Jesu zu stellen. Er ist da. Jesus wirkt in uns. Er ist der, der Auswirkungen hat. Sein Wirken auf dieser Erde, sein Reich baut sich mehr und mehr auf. Sein Reich ist ein ewiges Reich. Und wir als seine Kinder dürfen uns immer wieder neu an ihm orientieren und den Heiligen Geist wirken lassen. Amen.